Vater, danke dir im Himmel, danke für den Tag, danke für den Gottesdienst, danke, dass du uns alle zusammenfinden lässt und danke noch für die, die heute kommen und danke auch für die, die krank sind, dass du die noch heilst, dass sie deine Wunder sehen und danke jetzt für die Andacht. Amen.
Amen. Amen.
Was suchst du denn?
Ich wollte mich nur noch gehen lassen. Was ist das mit dem Kopf?
So, dann du hättest doch was sagen können, wenn ich
dann überreichen können. Dann lesen wir zuerst Psalm 110.
Warte mal.
Und während wir Psalm 110 aufschlagen, kurze Zusammenfassung. Nachdem Noah aus der Arche kam, mit seinen drei Söhnen, seiner Frau und seinen Schwiegertöchtern sind die Menschen, anstatt sich jetzt auf Gott zu konzentrieren, immer weiter wieder weg von ihm. Und deswegen sucht sich Gott einen Mann, der eigentlich nichts hat, ne? Zwar eine Frau, aber gleich gesagt, das ist kinderlos. Sie können zusammen keine Kinder bekommen. Und die spannende Geschichte fing letztes Mal damit an, dass dieser Mann den Auftrag bekam oder den Versprechen, dass er ein Segen für alle anderen sein würde. Und dass alle, die ihn segnen, gesegnet werden. Alle, die ihn fluchen, verflucht werden. Und wir hatten letzte Woche noch gesehen, dass Abraham nach Ägypten ging, weil er sich Sorgen machte um sich und seine Leute, obwohl Gott ihm nicht gesagt hat, er soll nach Ägypten gehen. Als er in Ägypten ankam, hat er ein bisschen geschwindelt. Wer weiß noch, warum ein bisschen? Bisschen und nicht ganz?
Ich war es nicht und ich war nicht dabei.
Du darfst ja auch heimlich die Bibel lesen zu Hause.
Was hat er zum Pharao gesagt? Sarah ist seine Schwester. War das gelogen oder nicht?
Ich nehme mal einen Stock, der Frau bestimmt gelogen.
Ja, das war richtig gelogen. Guck mal in deinen Plan nochmal. Da mit den Geschlechtsregistern. Hattest du auch einen mit den Geschlechtsregistern?
Nee, der war letzte Woche
ja gar nicht da.
Das ist Sarah und. Um wen geht das jetzt?
Sarah war mit Abraham, das war seine Schwester und seine Frau. Und zwar war seine Halbschwester. Derselbe Vater, eine andere Frau. Und damit hatte er nur ein bisschen geschwindelt.
Ja, die Hälfte. Ja? Die Hälfte stimmt.
Ein bisschen geschwindelt.
Ja.
Geht ein bisschen?
Ja, indem man.
Es geht nur ganz.
Nee, es war keine Lüge. Er war
auch dass er sagen
konnte, Sarah ist meine Schwester. Aber dadurch, dass er danach nicht weiter gesagt hat, aber sie ist auch meine Frau, war es ein bisschen geschwindelt. Indem man nicht ganz die Wahrheit gesagt hat.
Nee, nicht ganz die Wahrheit, die weiter ausgesprochen hat.
Ja, also ein bisschen geschwindelt.
Aber er hat es bewusst gemacht, weil er Angst hat.
Manche Christen sind ja der Meinung, wenn man nicht alles sagt, dann ist es ja nicht geschwindelt. Na doch, einfach, der hat so ein bisschen geschwindelt, ne?
Nee. Entweder ich schwindel ganz oder gar nicht.
Oder ich sage nicht alles, wie Abraham. Aber der faszinierende Punkt war, dass Gott nicht darauf sagte, Abraham, ich habe dir nicht erlaubt, nach Ägypten zu gehen und... Du hast nicht ganz die Wahrheit gesagt. Jetzt versuch mal selber aus der Misere rauszukommen. So wie Christen das oftmals machen, dass sie sagen, pass auf, wenn du das und das machst, dann darfst du nicht mehr zu uns kommen. Sondern Gott sagt, ich bleibe bei meinem Bund mit dir. Obwohl du nicht ganz treu bist. Und da haben wir dann abgebrochen. Ne? Also der Pharao erfährt es, dass es die Frau von Abraham ist, weil Gott eine Plage schickt. Und daraufhin schickt der Pharao Abraham mit ganz vielen Leuten wieder raus und schiebt ihn raus aus dem Land. so an dem Punkt, wo wir letztens stehen geblieben. Aber jetzt wollen wir zuerst Psalm 110 hören.
Ja, dann lese ich mal.
Ja, 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 hast du schon aufgeschlagen?
Ja, klar. Ja, klar. Von David ein Psalm. Jahwe sprach zu meinem Herrn: Setze dich zu meiner Rechten, bis ich deine Feinde lege zum Schemel deiner Füße. Den Stab deiner Macht wird Jahwe aus Zion senden. Herrsche inmitten deiner Feinde. Dein Volk wird voller Willigkeit sein am Tage deiner Macht, in heiliger Pracht. Auf dem Schoße der Morgenröte wird dir der Tau deiner Jugend kommen. Geschworen hat Jahwe, und es wird ihn nicht gereuen. Du bist ein Priester in Ewigkeit nach der Weise Melchisedeks. Der Herr zu deiner Rechten zerschmettert Könige am Tage deines Zorns. Er wird richten unter den Nationen. Er füllt alles mit Leichen. Das Haupt über ein großes Land zerschmettert er. Auf dem Wege wird er trinken aus dem Bache. Darum wird er das Haupt erheben. Das war so. schon
halt. Ja, das ist ein kurzer Psalm, aber etwas schwierig. Weil das Umvorgießen von David. Wer war denn der Herr von David? Weil du liest vor, Jahwe sprach zu meinem Herrn. Also aber der David ist doch König. Wieso hat er einen Herrn über sich?
Na Gott.
Welcher Gott?
Ja. Ja.
Dann spricht Jahwe mit sich selber.
Wieso die Dreieinigkeit?
Also du merkst, es ist schwierig, ne?
Ja.
Weil Jehova oder Jahwe spricht und sagt zu Davids Herrn: Setze dich zu deiner Rechten. Hä? Wie? Also zu David zu sprechen wäre ja klar, aber. Und du hast bei dem einen Wort gemacht. Da hättest du sagen müssen, ob das Wort, deswegen haben wir den Psalm heute gelesen.
Nee, das wollte, weil ich habe nur eingemacht, weil das so schwer.
Ja, eben. Der Melchisedek. Über den werden wir heute was lesen. Und der erscheint hier in den Psalm. Also der David, der regiert in einer Stadt, die hieß, wie hieß die Stadt, die David als König, Königshauptstadt ausgewählt hat?
Hauptstadt von Jerusalem.
Wo stand der Tempel?
Jule hat es ja schon vor ihm verraten.
Ja, das sagt richtig.
Hauptstadt von Israel ist
Jerusalem.
Und bevor David sie eingenommen hatte, hieß sie Salem. Und der König von Salem, den haben wir heute in der Bibel, nämlich den Melchisedek.
So, nachdem jetzt alle Klarheiten beseitigt sind und keiner mehr weiß, wo er steht, können wir anfangen.
Ja, jetzt können wir zurückspringen zu Genesis.
13.
13 Vers 4.
13 Vers 4 bis 14 komplett.
Zu der Stätte des Altars, den er zuvor das selbst gemacht hatte, und davon rief.
Jetzt sind wir 13 Vers 4.
Ja,
jetzt los. Ja, ja. Da geht es los. 13 Vers 4 bis 5.
Das ist nie im Leben 1. Mose 13, wo er da ist.
Nee, stimmt.
Nie im Leben. Ich weiß nicht, was das ist, aber bestimmt die 1. Mose.
4. Mose war das.
Ja, das kann schon hinkommen.
Ja. So, das war
zu weit.
113.
Ab Vers 5
und
Vers
4.
Ab 4.
Verwalt, 4. Mose?
1. Nee, 1. Mose 13, ab Vers 4.
Genesis 13, Vers 4. Nichts los.
13. Vers 4.
So. Wenn ich? Zu der Stätte des Altars, den er zuvor das selbst gemacht hatte. Und Abraham rief das selbst den Namen Jahwes an. Und auch Lot, der mit Abraham zog, hatte Kleinvieh, Rinder und Zelte. Und das Land ertrug es nicht, dass sie beisammen wohnten, denn ihre Habe war groß, und sie konnten nicht beisammen wohnen. So, und es gab Zank zwischen den Hirten von Abrahams Vieh und den Hirten von Lots Vieh. Und die Kanaaniter und die Perisiter wohnten damals im Lande. Da sprach Abraham zu Lot: Lass doch kein Gezänk sein zwischen mir und dir und zwischen meinen Hirten und deinen Hirten, denn wir sind Brüder. Ist nicht das ganze Land von dir? Trenne dich doch nicht von mir. Willst du zur Linken, so will ich mich zur Rechten wenden. Und willst du zur Rechten, so will ich mich zur Linken wenden. Und Lot hob seine Augen auf und sah die ganze Ebene des Jordan, dass sie ganz bewässert war, bevor Jahwe Sodom und Gomorra zerstört hatte, vielleicht im Garten Jahwes, wie das Land Ägypten bis nach Zawah hin. Und Lot erwählte sich die ganze Ebene des Jordan, und Lot zog ostwärts, und sie trennten sich voneinander. Abraham wohnte im Lande Kanaan, und Lot wohnte in den Städten der Ebene und schlug Zelte auf bis nach Sodom. Und die Leute von Sodom waren böse und große Sünder vor Jahwe. Und Jahwe sprach zu Abraham, nachdem Lot von sich getrennt hatte: Hebe doch deine Augen auf und schau von dem Orte, wo du bist, gegen Norden und gegen den Süden und gegen den Osten und gegen den Westen. Denn das ganze Land, das du siehst, will ich es geben und deinen Samen auf ewig. Und ich will deinen Samen machen wie Staub der Erde, so dass, wenn jemand den Staub der Erde zu zählen vermag, auch dein Samen gezählt werden wird. Mache dich auf und durchwandle das Land nach seiner Länge und nach seiner Breite, denn dir will ich es geben. Und Achran schlug Zelte auf und kam und wohnte unter den Terebinden Mamres bei dem Hebron sind. Und er baute da selbst Jahwe ein Altar.
Soll ich mal weiterlesen, als ganz viele fürchterliche Namen kommen?
Oder ja, mach mal.
Bis wir über die Namen drüber sind. Und es geschah in den Tagen Amraphels, des Königs von Sinea, Ariochs, des Königs von Elasa, Kedor Laomas, des Königs von Elam und Tithals, des Königs von Goyim, dass sie Krieg führten mit Bera, dem König von Sodom, und mit Birsha, dem Könige von Gomorra, Shineab, dem Könige von Adama, und Shemeber, dem Könige von Zeboim, und mit dem Könige von Bela, das ist Zoar. Alle diese verbündeten sich und kamen in das Tal Sidim, das ist das Salzmeer. 12 Jahre hatten sie Kedor Laoma gedient und im 13. Jahre empörten sie sich. Und im 14. Jahre kamen Kedor Laoma und die Könige, die mit ihm waren, und schlugen die Rephaim zu Asteroth Karnaim und die Susim zu Ham und die Emim in der Ebene von Kirjatayim. Und die Horiter auf ihrem Gebirge Seir bis El Paran, das in der Wüste liegt. Und sie wandten sich und kamen nach En Mishpat, das ist Kades, und sie schlugen das ganze Gefilde der Amalekiter und auch die Amoriter und die Hazazon Tamar wohnten. Und es zogen aus der König von Sodom und der König von Gomorra und der König von Adama und der König von Zeboim und der König von Bela, das ist Zoar. Und sie stellten sich gegen sie in Schlachtordnung auf im Tale Sidim. Gegen Kedor Laoma, den König von Elam, und Tithal, den König von Goyim, und Amraphel, den König von Sinea, und Arioch, den König von Elassa. 4 Könige gegen die 5. Das Tal Sedem war aber voll von Erzharzquellen und die Könige von Sodom und Gomorra flohen und fielen da selbst und die übrigen flohen ins Gebirge. So, jetzt kannst du weiterlesen. Ab Vers 11.
Und sie nahmen alle Habe von Sodom und Gomorra und alle ihre Speise und zogen davon. Und sie nahmen Lot, Abrahams Brudersohn, und seine Habe und zogen davon, denn er wohnte in Sodom. Und es kam ein Entrauner und berichtete es Abraham, dem Hebräer. Er wohnte aber nur unter den Terebinden Mamres, des Amoriters, des Bruders von Eskol und des Bruders von Anna. Und des waren Abrahams Bundesgenossen. Und als Abraham hörte, dass sein Bruder gefangen weggeführt war, ließ er seine Geübten, seine Hausgeborenen ausrücken, 318 Mann, und jagte ihn nach bis dann. Und er teilte sich wieder sie des Nachts, er und seine Knechte, und schlug sie und jagte ihnen nach bis Hoba, das zur Linken von Damaskus liegt. Und er brachte alle Habe zurück, und auch Lot, seinen Bruder, dessen Habe er brachte, er zurück, und auch die Weiber und das Volk. Und als er zurückgekehrt war, nachdem er Ketolum und die Könige, die mit ihm gewesen, geschlagen hatte, zog der König von Sodom aus, ihm entgegen, in das Tal Shava. Das ist das Königstal. Und Melchisedek, in Klammern König der Gerechtigkeit, König von Salem, brachte Brot und Wein heraus. Und er war Priester Gottes, des Höchsten. Und er segnete ihn und sprach: Gesegnet sei Abraham von Gott, den Höchsten, der Himmel und Erde besitzt. Und sie: Gepriesen sei Gott, der Höchste, der deine Feinde deiner Hand geliefert hat. Und Abraham gab ihm den Zehnten von allen. Und der König von Sodom sprach zu Abraham: Gib mir deine Seelen und die Habe nimm für dich. Und Abraham sprach zu dem König von Sodom: Ich hebe meine Hand auf zu Jahwe, zu Gott, dem Höchsten, der Himmel und Erde besitzt. Und wenn der Faden bis zum Schurim, ja, wenn ich irgendetwas nehme von dem, was dein ist, auf das du nichts sagtest, ich habe Abraham reich gemacht. Nichts für mich, nur die, was die Knaben verzehrt haben. Und das Teil der Männer, die mit mir gezogen sind. Anna, Eskol und Marmor, die mögen ihr Teil nehmen.
Okay, danke. So, springen wir zu Anfang zurück. Abraham baut einen Altar und dann haben wir hier im letzten Vers vom letzten Mal, beziehungsweise im ersten Vers von heute, und Abraham rief da selbst den Namen Jahwes an. Was bedeutet das, dass er den anrief? Also eigentlich denkt man im Deutschen bei Anrufen daran, dass man mit demjenigen spricht, ne? Dass
ja, man betet.
Über den redet. Mit demjenigen redet.
Ja.
Der hebräische Begriff Anrufen bedeutet aber über denjenigen reden. Das heißt, der hat dort zwischen den Ortschaften ein Altar gebaut und wenn die Leute, die vorbeikamen, dann hat er denen erklärt, wen er dort anbetet. Das ist das Interessante dabei, ne? So, warum gibt es Streit zwischen Lot und Abraham? Warum ist hier ein Konflikt? was lest ihr in der Bibel? Woran liegt's?
Ich denke, für das Land war es auch irgendwie zu viel.
Warum? Du liest richtig, da steht, war für das Land zu viel.
Ich denke mal, ich weiß nicht, wie groß das Land war, aber angenommen, ich nehme mal Beispiel, ich habe 1000 Quadratmeter, ja, und habe aber eigentlich bloß Schafherden, die eigentlich bloß mal, sagen wir, für 500 ausgelegt sind, habe aber das Doppelte, also es wird dann zu wenig, wird eng knapp.
Okay. Wir hatten in dem Vers davor, dass Abraham immer zwischen den Orten, die es gab, zwischen den Städten lebte mit seinem Zelt. Das heißt, in der Stadt lebten Leute und die hatten ja auch Land, wo sie nicht rauf durften. Liegt also nur immer der Streifen dazwischen. Und wie du sagst, wenn die Herden immer mehr werden, dann sagt jeder, hau ab mit deinen Schafen, ich will dir weiden. Was macht Abraham?
Eigentlich das, was ein normaler Mensch nicht machen würde, er lässt den anderen.
Den Jüngeren, ne?
Ja, den Jüngeren. Ich glaube, in dem Moment war das, dass der Jüngere so ältere war aber mal halt so, der eigennützig sein können. Hätte als erster selbst auswählen können, das hat er ja nicht gemacht. Er weiß ja, Gott ist der Schöpfer von Himmel und Erde, es ist nicht seins. Also er hat in dem Sinne ja keinen Anspruch auf dem.
Aber Gott hat ihm noch gesagt, ich werde dich, Abraham, in das Land führen, was du mal besitzen wirst.
Ja, das war aber, die Zeit war noch nicht da. Es war noch nicht reif.
Also es war auch Vertrauen, dass Gott das so lenken würde, wie es kommen soll. Also was können wir als Christen daraus lernen? Wenn ich wirklich dran glaube, dass mein himmlischer Vater alles in der Hand hat, kann ich viel ruhiger leben und muss nicht immer. Ne? So, guck mal, was macht der Lot? Als Abraham zu ihm sagt, suche aus.
Na klar, der hat sich natürlich das gleich, was er schon schön grün und saftig war, das ist ja Land.
Hast du das Beste rausgesucht. Hm. Aber, wenn wir richtig hingucken, wird gleich gesagt, dass aber die Stadt, zu der er zog, übel tat in den Augen Jahres. Also er hat nur, nachdem er für seine Schafe, für sein materielles Wohl gut ist, geguckt, aber nicht danach geguckt, in was für eine Gegend er zieht. Also wäre so, als wenn Jörg jetzt eine Wohnung in Oranienburger findet, betreutet wohnen. Nee, du willst ja unbetreutet wohnen haben, ne? Dort willst du nicht sagen?
Nee. Betreutes Einzelwohnen.
Okay, betreutes Einzelwohnen. Also ein schönes Zimmer, aber in der Oranienburger.
Ja.
Genau da, wo die Damen da ständig lang waren.
Das ist eine gute Aussicht.
Ja. Also erstmal der Blick, endlich habe ich, was ich will. Aber nicht das Geist hier dahinter sehen, ne? Was passiert, nachdem die beiden sich getrennt haben? Vers 14. Was steht in deiner Bibel, Vers 14?
Als Abraham erfuhr, dass sein Neffe verschleppt worden war.
Nee, andere Kapitel noch. Kapitel 13, Vers 14.
Ach so, Kapitel 13.
Noch weiter, wo sich trennen.
Nachdem sich die beiden getrennt hatten, sagte der Herr zu Abraham: Schau dich nach allen Seiten um. das ganze Land, alles, was du jetzt siehst, will ich dir und deinen Nachkommen geben. Für immer.
Okay, also im Vers 10 hatte Lot seine Augen erhoben und hatte gesagt, die Gegend ist schön, die sucht mir aus. Und jetzt sagt Gott zu Abraham, jetzt schau du hoch. Und jetzt zeige ich dir, was ich dir geben werde. Und genau das ist, was wir Christen manchmal lernen müssen. Ne? Dass wir erstmal die anderen machen lassen und sagen, wenn Gott zu mir sagt, heb deine Augen hoch, ich zeige dir was. Erst dann zu reagieren, nicht vorher schon einen Herzinfarkt zu kriegen, ne? Was um uns herum passiert. Sondern einfach zu vertrauen, Gott macht schon. Der hat es völlig im Griff. Das ist so eine ganz tolle Sache hier an Abraham, ne? Dass er überhaupt nicht negativ über Lot spricht, sondern ihn machen lässt. Und dann kriegt er von Gott die Verheißung, das gesamte Land, was ich dir jetzt zeigen werde, das ist deins. Und der nächste Job, den Abraham bekommt, ist, das ganze Land zu durchwandern. Aber du hast vorgelesen im Vers 15, denn das ganze Land, das du siehst, dir will ich es geben und deinem Samen auf ewig. Da habe ich ein Problem mit. Weil wenn Gott in Kapitel 13, Vers 15 gesagt hätte, Abraham, deine Nachkommen werden in diesem Land leben und denen werde ich das Land geben. Okay. Aber sein ganzes Leben lang hat Abraham nie dieses Land besessen. Er sagt aber hier, dir will ich dieses Land geben. Also wenn Gott zu dir sagt, er will dir was geben und du stirbst, bevor er dir gegeben hat, wo ist der Fehler? Schwierig, ne? Was wirst du, wie lösen wir das Problem? Vers 17 nochmal. Mach dich auf, durchwandere das Land nach seiner Länge und nach seiner Breite, denn dir will ich es geben. Und trotzdem stirbt Abraham Jahrzehnte später, ohne dieses Land zu besitzen. Wie lösen wir das Problem?
Gibt da noch eine Auferstehung?
Gibt dein Leben nach dem Tod? Gibt eine Auferstehung? Und dann, wenn Abraham wieder aufersteht, dann wird er dieses Land besitzen. Gott wird sein Versprechen einlösen. Denn ansonsten hätte Gott dich schwindelt. Wenn er ihr sagt, dir will ich das Land geben und er stirbt, um das Land zu besitzen. Richtig? Ja? So, jetzt kommen wir zu Kapitel 14. Die ganzen Namen. Könnte man jetzt gucken auf der Karte, wo die herkommen und wer die sind und warum die da sind, denken wir, ist nicht so wichtig. Ist nur deswegen wichtig, dass man sagen kann, das sind wirkliche geschichtliche Gestalten, die wirklich existiert haben. Das ist jetzt nicht wie in den Märchen, hinter den sieben Bergen und hinter diesen gehen die sieben Zwerge, so nach dem Motto, sondern reale Könige, reale Orte, die wirklich existiert haben und man kann auf der Karte sich angucken, wo die sind und wie die langgezogen sind. Also ist jetzt nicht irgendwie was Ausgedachtes. Ne? Was machen die Könige? Welche Stadt nehmen die ein? Welche Stadt nehmen die ein und warum mischt sich Abraham da ein?
Städte.
Ja, aber
also Jerusalem war wohl nicht. Oder?
Nee, aber Vers 12 und 13 sind die wichtigen, die sind die Antwort auf meine Frage. 12 und 13.
Die Zoom.
Von, oh, da steht nicht welche Stadt.
Die Zoom von Sodom davon.
Genau, von Sodom. Und wer lebte in Sodom? Vers 12. Lot. Und sie nahmen die Habe und alles, was Lot hatte, und Lot und seine Frau mit. Eigentlich hätte doch Abraham jetzt sagen können, das hat er nur davon. Ich habe ihm gesagt, du kannst wählen. Deine Leute streiten sich mit meinen. Such dir einen Teil aus. Er hat sich gewählt, in die Stadt zu ziehen. Du soll er mal machen. Oder? Hätte er machen können. Einfach sagen können, haha. So ein bisschen Schadenfreude. Aber wie reagiert Abraham, als er hört, dass sein Neffe dort mit weggeführt wurde? Wie reagiert er? Nicht Schadenfreude, sondern
Kapitel 14, Vers 14.
Genau, 14, Vers 14.
Er bewaffnete alle seine Leute.
Okay. Ist der verrückt? Das sind Leute aus 5 Städten, also 5 Könige mit ihren Leuten, die haben gerade Krieg geführt und haben andere Städte eingenommen. Und welchen Beruf hatte Abraham? Der war Hirte. Jetzt läuft der Hirte mit 318 Mann den hinterher. Ist der verrückt? Normalerweise ist doch klar, was passiert, oder?
Eigentlich ist er zahlenmäßig unterlegen.
Ja, auch selbst wenn sie zahlenmäßig gleich wären. Jetzt sind Krieger und er ist ein Hirte.
Er hat keine Erfahrung.
Ist doch eigentlich. Das macht man doch nicht. Oder?
Nee, also. Kein Mensch ist fehlerlos, aber.
Aber es ist nicht logisch, was er macht, ne?
Nee.
Er hat ihn hinterher.
Aber das hat das mit dem zu tun, was du Jürgen letzte Woche erzählt hast. Weil Gott hat gesagt, ich werde die segnen, die dich segnen, und die verfluchen, die dich verfluchen. Und damit, dass der König seinen Neffen mitgenommen hat und entführt hat, hat er eigentlich Abraham angegriffen. Und deswegen wusste Abraham, dass Gott ihn unterstützen würde.
Okay.
Weil der König, der den Lot und die Familie entführt hat, hat eigentlich Abraham angegriffen.
Okay.
Und Gott hat ja gesagt, ich werde die verfluchen, die dich verfluchen. Also war klar, er ist dabei. Und wenn Gott dabei ist, denkt er an David und Goliath. Der kleine Pieper da gegen den Riesen. Der Riese keine Chance.
Wir sind jetzt schon im Kapitel 14. Wir haben dort ziemlich schnell übersprungen. Peter,
habe ich schon gemerkt.
Der wichtige Punkt war für mich, normalerweise würden wir meistens so reagieren, dass wir sagen, der Lot hat sich das Teil ausgesucht, das hat er jetzt davon. Aber Abraham rennt mit seinen paar Leuten dem Heer hinterher. Und in 14 Vers 15, 16 wird gesagt, dass er die einholt und alle haben und alle wieder zurückholt. Und aus dem Vers 16 könnte man denken, das hätte Abraham mit Technik, durch Tricks oder durch irgendwie geschicktes Handeln selber erreicht. Ja, könnte man aus dem Vers 16 nehmen. Aber wenn man weiterliest, kommen ihm zwei entgegen. Der Melchisedek, aus dem wir gerade in Psalm 110 gelesen hatten, der sagt was zu ihm? Der Melchisedek sagt was zu ihm? Vers 19 und 20.
Na, er wollte ihn segnen. und allerhöchsten Besitz des Himmels und auf Erde geben.
Diesmal Vers 20 komplett bitte mal vor. Und gepriesen?
20. Aha. Und gelobt, bei mir steht, sei Gott, der Allerhöchste, der deine Feinde in deine Hand gegeben hat. Und Abraham gab ihm den Zehnten von allem.
Okay, wer hatte Abrahams Feinde in Abrahams Hand gegeben? Hast du gerade ihn vorgelesen? Den ersten Satz.
Michi, Abraham.
Welche Seele?
Nee, Michi Seele.
Lies mal den Vers nochmal. Nur den ersten Teil.
Nochmal 20, ja.
Nur den ersten Teil.
Und gelobt sei Gott, der Allerhöchste, der deine Feinde in deine Hand gegeben hat.
Ja, wer hatte dafür gesorgt, dass Abraham gewinnt?
Gott.
Wer sagt?
Kann ich die Kuschel halten?
Der als Allerhöchste.
Der Allerhöchste hat dafür gesorgt, dass deine Feinde, nicht du hast mit den 160 die erreicht, sondern der Allerhöchste hat hier eingegriffen. Okay? Also, wenn man nur den ersten Vers liest, ne, dann denkt man, Abraham war ganz schlau, hat ihn danach angegriffen. Mm-hmm. Nee, das Schlaue war, er hat mit Gott gekämpft. Kommt ein paar Verse später, ne? Der sagt zu ihm, gesegnet bist du, lobe Gott, dass er deine Feinde in deine Hand gegeben hat. Mm-hmm. Also nicht Abraham war der Schlaue, sondern weil Gott mit ihm gekämpft hatte.
Naja, das Schlaue daran war, dass er auf Gott vertraut hat. Das war schlau.
In einer Auseinandersetzung. Hat er eben auf ihn vertraut.
Ja, überhaupt, dass er auch losgegangen ist. Ne? Nicht nur einfach in die Betrunde einberufen hat, sondern dem hinterhergezogen ist. Ne? So, jetzt ist die große Frage, wer ist dieser Melchisedek? Wenn du jemanden findest, der mir die Antwort geben kann, ich würde mich sehr freuen. Das ist eine der großen Fragezeichen in meinem Kopf. Jeder, der hier kommt und von irgendeiner Bibelschule kommt, ist eine meiner Fragen, die mich seit Jahren beschäftigt, wer ist Melchisedek? Es gibt mehrere Theorien. Es gibt die Theorie, es könnte Jesus gewesen sein. Was dafür spricht, ist, dass er mit Brot und Wein rauskommt, dem Abraham entgegen. Und Brot und Wein in der Bibel ja aufs Abendmahl hinweist. Aber Jesus kannte er ja. Mit dem hat er sich ja schon unterhalten. Hätte er ihn ja nicht Melchisedek genannt, sondern hätte er Jehova zu ihm gesagt.
Aber er war ein Priester Gottes.
Eben. Dann gibt es noch die Möglichkeit, dass es derjenige war, der die Sintflut überlebt hat und zu dem Zeitpunkt noch lebte. Das war Sem. Dass Sem zu dem Zeitpunkt der König von Salem war.
Warum hätte er dann Melchisedek heißen sollen? Das ist auch unlogisch.
Auf jeden Fall erkennt der Abraham den Melchisedek als höherwertig wie ihn an. Abraham, der den Segen Gottes hat, vom letzten Mal, in der letzten Woche. Diese Woche hatten wir, während Peter drinnen war, gehört, dass Gott zu ihm gesagt hat, ihr sollt Land durchwandern. Und wieder, ich werde dieses Land dir geben. Und trotzdem erkennt er den König von Salem, diesen Königpriester, höher an, sodass der Gesegnete Gottes dem König von Salem den Zehnten von seinen Sachen gibt.
Ja, weil er hilft in der schlechten Situation und Brot und Wein gibt und was zu essen gibt.
Wir werden in den nächsten Wochen umgekehrte Situationen sehen. Da werden welche nach Ägypten kommen und umgekehrt den Pharao segnen. Aber hier segnet der König von Salem den Abraham. Also deswegen ist der König von Salem, dieser Melchisedek, eine sehr interessante Geschichte. Und ich weiß nicht, wer es ist. Wie gesagt, Psalm 110 erwähnt ihn, Hebräer wird er nochmal erwähnt. 100 Euro für den, der mir die Lösung gibt, wer Melchisedek wirklich war. Ich habe bis jetzt keinen gefunden, der es mir gut erklären kann.
Frau König, habe ich ja vorhin vorgelesen.
Wie gesagt, ich kenne verschiedene Theorien, aber keine, der beantwortet alle Fragen. So, dann gibt es noch einen König, der ankommt und mit Abraham spricht. Neben dem Melchisedek. Wer kommt da noch?
Vers 22. 21, 22.
König von Sodom. Mhm.
Wo kommt er eigentlich her? Hatte man seine Stadt nicht gerade eingenommen und alle Gefangenen weggeführt?
Und man hatte den König auch getötet, also war es der neue König.
Steht da nicht, der Stadt, dass er in die Gruben gefallen war.
Achso, okay, dann habe ich den Fruchtenbaum.
Nee, der Fruchtenbaum sagt es so, richtig.
Ist ja auch egal, auf jeden Fall klar. Ja,
du hast es richtig gesagt. So steht es bei Fruchtenbaum, aber in der Bibel steht nur Vers 10. Und die Könige von Sodom und Gomorra flohen und fielen daselbst in die Erzherzquellen und die übrigen flohen ins Gebirge. Was wollte der König von Sodom von Abraham? Und wie reagiert Abraham darauf und wieso?
Er wollte ihm nichts wegnehmen, dass er nicht nachsagen kann, eigentlich wollte er ihm aber nicht reichen. Das ist ein Gegensatz hier.
Der wollte nur die Menschen haben, die Abraham befreit hat. Der wollte kein Geld und keine Beute.
Besitztümer.
Gib mir die Seelen, also die Leute.
Und Abraham sagt, nee, du kriegst alles, was ich befreit habe, wieder. Aber warum? Warum gibt Abraham... Das ist eigentlich komisch. Der eine kommt mit Brot und Wein entgegen und Abraham gibt ihm 10% von seinen Besitztümern. Und der andere kommt und sagt, du kannst alles behalten, was du gerade erobert hast, die steht dir rechtlich zu, gib mir nur die ganzen Männer wieder und die Frauen. Und Abraham sagt, nee, komm, nimm alles, was ich erobert habe, ist alles dein, ich will dich gar nichts mit zu tun haben. Warum reagiert Abraham so? Was denkt ihr?
Damit keiner sagen kann, er würde reich gemacht worden sein oder ist reich geworden.
Wer sollte Abraham reich machen?
Boah, der König von Sodom und Gomorra.
Abraham wollte, dass Weg ihn reich macht? Ich stelle die Frage irgendwie falsch.
Das Problem ist, dass Jörg und Peter letzte Woche nicht da waren.
Was wäre denn passiert, wenn er den Reichtum von dem König von Sodom angenommen hätte? Dann hätte man denken können, der König.
Er ist bestecht.
Der König von Sodom hat ihn reich gemacht.
Das habe ich ja eben kurz vorher gesagt, aber da hast du ja nicht reagiert.
Ja,
da hast du mich stehen lassen.
Ich will ja den anderen Punkt haben. Ich will wissen, wer Abraham wirklich reich gemacht hat.
Das war Gott.
Ah, genau.
Und der hatte ihm das auch versprochen.
Ja.
Und Sodom hatten wir in dem Kapitel, was du vorhin vorgelesen hast. Wie waren die Menschen aus Sodom?
Böse.
Die waren böse in den Augen Gottes. Wenn Abraham also von diesen bösen Menschen den Reichtum genommen hätte, dann hätte er diesen Anschein, dass er mit diesen Bösen ja so ein bisschen was zu tun hat. Mhm. Richtig? Also wenn ich zum Beispiel ein Erbe annehme von jemandem, der dafür bekannt ist, dass er Banken ausgeraubt hat, dann hat er so den Anschein, hat so die Schmecke, ne? Wo man sagt, ne, ist nicht ganz sauber. Deswegen sagt Abraham, nee, behalt du alles. Ich vertraue darauf, dass er mir mein Reichtum gibt.
Ich fand noch interessant, warum der König von Sodom nur die Leute haben wollte. Hat Hat jemand eine Idee, warum er nur die Leute wollte, warum ihm die Leute wichtig waren?
Damit er sein Land verarbeiten kann.
Ja, ja. In die Richtung geht's.
Er war ja der König und alles außer Stadt war entführt worden. Alle Leute und ihre Habe. Und ein König ohne Volk, was soll der machen? Doof rumstehen? Der brauchte ja ein Volk, dass er regieren kann. Und wie du gesagt hast, die auf dem Land arbeiten, die Abgaben geben, bla bla. Deswegen war ihm wichtig, dass er das Volk, hatte ich vorher auch noch nicht so drauf geachtet, dass warum er das wollte.
So, jetzt stellen wir uns mal vor, wir wären einer von den Männern, die bei Abraham arbeiteten. Als es eine Hungersnot gibt, sagt unser Chef, der Abraham, wir ziehen nach Ägypten. Dort sagt er nicht ganz die Wahrheit und von unserem Chef, die Frau, wird fast die Frau von dem ägyptischen König, von dem Pharao. Der Pharao erfährt es durch die Plagen, die Gott schickt. Und der Pharao schmeißt uns und unseren Chef mit seiner Frau aus dem Land. Wie würden wir empfinden über unserem Chef? Jörg hat keinen Chef, der wisst es nicht.
Doch, einen Chef habe ich schon.
Wie würdest du reagieren, wenn du so einen Chef hättest, der gerade auf dem Land rausfliegt mit all seinem Habe und mit dir, weil er nicht ganz die Wahrheit gesagt hat?
Ja, ich wäre sauer.
Sauer? Okay. Der würde auch in unseren Augen
verachtet
werden, ne?
Würde meinen Respekt verlieren, richtig.
So. Dann kommt der nächste Punkt. Ich und meine Kollegen, wir streiten uns mit den Kollegen von dem anderen Chef, von dem Juniorchef. Und unser Chef sagt zum Juniorchef, nimm deine Leute und schick die in das bessere Land, such du dir aus. Wie würden wir reagieren? Würden wir wieder sagen, sag mal, der hat ja auch kein Rückgrat, ne? Der hat ja auch nicht. Weil eigentlich erwartet man doch vom Chef, dass er runterschaut und sich durchsetzt.
Gnädig. Er möchte auch, dass die anderen auch leben können. Habe bekommen durch ihre Arbeit.
Nächster Punkt. Von dem Juniorchef. Der wird überfallen und sein ganzer Habe entführt. Ne? Hatten wir heute im Kapitel 14. Und jetzt sagt unser Chef, Leute, kommt, wir rennen hinterher.
Was wir machen. Er hat sich das bessere Land genommen. Wir müssen hier ackern, warum soll ich dem helfen? Nicht mitgehen.
Über 300 Leute rennen hinterher. Besiegen die anderen? Und wo ist jetzt der interessante Punkt, wie unser Chef reagiert, als es um die Sachen geht, die der König von Sodom haben will. Da sagt jetzt Abraham, was? Er selber nimmt gar nichts. Aber die Leute, die mit ihm gekämpft haben, die dürfen ruhig ihren Teil nehmen.
Sonst wäre es ja ungerecht. Die haben ja auch dafür gekämpft.
Ja, aber sie sind ja eigentlich Angestellte bei Abraham.
Er war ja der Chef, er hätte ja über die bestimmen können. Und trotzdem hat er das nicht gemacht. Er hat gesagt, ich verzichte. Aber den anderen kannst du ruhig geben.
Na, also er macht dir den. Also ich bin davon jetzt überzeugt. Ich habe gesehen, wie Gott mit uns, für unseren Chef, für Abraham gekämpft hat. Da war ich dabei. Und jetzt sehe ich, dass unser Chef, der Abraham, sagt, ihr könnt euch euren Anteil nehmen. Wow. Damit würde er in meinem Ansehen wieder steigen. Und ich würde auch die Sachen, die er davor gemacht hat, aus einem ganz anderen Blick, sehen. Also kann man während des Bibellesens auch so verschiedene Rollen einnehmen. nicht nur von den Hauptpersonen, sondern so und beobachten, wie die reagieren, ne? Wie die empfunden haben mögen. Und dass Abramov für die eingetreten ist. Habt ihr Fragen, Gedanken zu den beiden Kapiteln? Außer die vielen komplizierten Namen.
Die stören mich schon gar nicht mehr. Nicht? Ist nur blöd zu
deswegen
lesen.
Deswegen hatte ich den Teil auch genommen. Wenn ich die zur Woche lese.
Aber so wie du gesagt hattest vorhin, das ist die Fortsetzung von letzten Mal. Ne? Letztes Mal sagt Gott zu ihm, du wirst ein Segen sein für alle, die dich segnen. Und heute sehen wir es in den beiden Kapiteln als Realität. Weil man indirekt Abraham angegriffen hat, kämpft Gott für Abraham gegen diese mächtigen Könige.
Wenn man ganz böse wäre, würde man sagen, dass der Lot den Flug beerbt hat. Weil Lot hat den besseren Teil genommen und ist entführt worden eigentlich. Könnte man auch so sehen.
Aber ganz wichtig, dass wir als Christen halt auf Gott vertrauen. Und dass man es daran sieht, wie bei Abraham, dass er nicht die Wahl trifft, das bessere Teil für sich auszusuchen, sondern dem anderen die Wahlmöglichkeiten gibt und dass er nicht schadenfroh ist, sondern für Lot sein Leben eintritt. So. Dann schauen wir mal, wie es nächste Woche weitergeht. Luster kann ja vorher schon mal lesen. Ich finde jedenfalls gleich zu Anfang interessant, dass er nächste Woche, wo Gott ihn anspricht, sagt, ich habe keine Kinder. Was willst du mir geben? Für was? Ich habe da sowieso keine Kinder. Er scheint gleich depressiv gewesen zu sein.
Ja, an seiner Stelle auch.
Was heißt Abraham auf Deutsch? Hatten wir auch letzte Woche.
Großer Vater.
Ja, großer Vater. Der große Vater hatte keine Kinder.
Und wichtig ist, dass er bis hierhin noch Abraham heißt und nicht Abraham. Ja. Weil Gott den Namen erst an einem bestimmten Zeitpunkt umbenennt in Abraham. Weil Peter war so ein bisschen verwirrt beim Vorlesen. Manchmal hat er Abraham gelesen, manchmal Abraham.
Liegt aber nicht in seiner Bibel, sondern daran, dass er weiß, dass der nachher Abraham heißt.
Naja, ich weiß. Deswegen wollte ich es nochmal eben erwähnen. Das mit den Kindern und mit der Prophezeiung und mit dem Bund finde ich interessant, weil ich gestern auf Facebook auf dieser englischen Seite mit wunderbaren Blablabla einen Bericht gelesen habe ich es nicht, aber war auch als Video. Und zwar war da ein Ehepaar, die kannten sich schon vom Sandkasten und haben dann geheiratet und die haben sich immer Kinder gewünscht. Und als er 12 war, hatte er eine Vision, wie er als Vater mit einem Mädchen spielt, was den Namen Chloe hat. Und er hat ein gewisses Aussehen gesehen von dem Mädchen. Und als sie geheiratet haben, über ihren Kinderwunsch gesprochen haben, hat die Frau gesagt, ja, wenn wir ein Kind kriegen und es ein Mädchen ist, soll das Chloe heißen. Und das war schon was Besonderes. Und die waren damals noch nicht besonders gläubig, fingen damit gerade erst an. Und dann haben die jahrelang versucht und haben auch keine Kinder bekommen und sind fast dran verzweifelt, so wie Abraham da, weil du hast doch versprochen. Gott hat mir versprochen, ich werde eine Tochter mit meiner Frau haben und das Kind heißt Chloe. Und dann haben sie das viele Jahre versucht und dann festgestellt, dass das nichts wird mit allen möglichen Techniken, haben dann entschlossen zu adoptieren und haben über die Adoptionsagentur nachher Kontakt mit einer Frau bekommen, die schwanger war, mit einem Mädchen Und als sie sich mit der Frau getroffen haben, hat die schwangere Frau gesagt, dass sie zu dem Mädchen immer Chloe sagt, in ihrer, wenn sie mit dem Baby spricht. Und dann haben sie ein paar Jahre später gezeigt, da war das Mädchen dann schon größer. Und das hatte Ähnlichkeit mit dem, was er in der Vision gesehen hat. Und da hat die Frau dann auch gesagt, ja, sie ist da fast am Glauben verzweifelt und dabei hätte man nur an Gott vertrauen müssen und bla. Das erinnerte mich an die Geschichte mit Abraham und Sarai, weil die haben 25 Jahre gewartet. Das war nicht so einfach, denke ich. Aber den hatte auch Gott versprochen, ihr werdet eine Tochter haben und die wird Chloe heißen und hat das so gelenkt. Ne? Die ganzen. Und während sie verzweifelt war über diese Kinderlosigkeit und auch er, hat sie hinterher gesagt, hat sie ganz aus dem Auge verloren, dass wenn Gott etwas verspricht, gibt er mir das auch. Und er hat es ihnen gegeben, zu seiner Zeit, auf seine Art und Weise. Okay. Die haben dann hinterher noch ein eigenes Kind gehabt. Aber dieses mit dieser Chloe war total interessant.
Chloe die zweite.
Ja, das war interessant, dass die dieses Kind haben sollten. Faszinierend. Das sah auch so aus mit der unfarbenen Haut und den Augen. Und er hatte das gelenkt. Aber dass der Abraham depressiv ist im nächsten Kapitel, ist klar. Da sind wir schon viele Jahre weg. Ich weiß nicht, wenn Gott mir verspricht, ich werde Kinder haben und ich warte da 25 Jahre, würde ich mir auch ein bisschen blöd vorkommen.
Also Spannung für nächste Woche. Wie geht's mit Abraham weiter?
Es wird keine Chloe werden.
Wir freuen uns jedenfalls alle, dass Peter auch nächste Woche wieder da sein kann, weil seine Reise über die sieben Berge sich um mindestens ein halbes Jahr verschoben hat.
Vielleicht war deine Krippe, Peter, auch kein Zufall. Deine Krippe.
Nee, seine Krippe.
Ja, ja, habe ich ja gesagt.
Nein, danke, ja, ja.
Da, wo
vielleicht als, solltest da, wo du noch ein halbes Jahr hier bleiben. Also hast du mal eben schnell die Krippe gekriegt.
Und vor allem die, da wo er als Kind drin gelegen hat, weißt du?
Ja, deswegen sage ich ja Krippe.
Fast. Wir freuen uns trotzdem, dass Peter noch da ist. Oder wieder da ist.
Das war ja
nicht, nee, dass Peter noch immer hier ist.
Das war nur krank war zwischendurch. Ja, willst du abschließen oder soll ich?
Na, okay. Dann willst du. Nee. Ich bete zum Mittagessen. Du musst ja nachher wieder schleppen.
Okay. Himmlischer Vater, wir danken dir, dass du in deinem Wort der Bibel so viele Dinge hast aufschreiben lassen, die durch tieferes Nachdenken und Studium und sich aufschließen. Wir bitten dich, dass du uns hilfst, genauso wie David eingestellt zu sein und nicht überheblich zu werden, weil wir als deine Kinder betrachtet werden dürfen und du uns als deine Kinder siehst, sondern dass wir weiterhin sagen, dass unser Herr und du unser König bist und wir uns dir unterordnen. Wir bitten dich um deine Lenkung und deine Führung und das bitten dich, dass du all unsere Geschicke in deiner Hand behältst und dass du uns ein ruhiges Herz gibst, das auf dich vertraut. Amen.
Amen.